Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Zuhörer. Wir freuen uns, dass wir heute zusammen Gottes Wort betrachten können. Und ich möchte zu Beginn der Predigt nochmal gemeinsam mit uns beten, kurz. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns dein kostbares Wort gegeben hast. Wir bitten dich, dass du uns jetzt segnest, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du uns hilfst, dich besser zu verstehen und kennenzulernen. Leite unsere Gedanken und Sinne und auch meine Zunge. Hab Dank dafür. Amen. Wir haben in unseren Tagen das ziemlich zweifelhafte Privileg, live und in voller Länge mitzuerleben, wie unser schönes Land von einer völlig abgehobenen und inkompetenten Politikerkaste langsam, aber systematisch kaputt regiert und zugrunde gerichtet wird. Dies bezieht sich nicht nur auf eine völlig verantwortungslose Einwanderungspolitik gegen die eigene Bevölkerung, bei der man 100.000-fach Menschen aus fremden Kulturkreisen mit zum Teil komplett anderen Moral-, Werte- und Rechtsvorstellungen völlig unkontrolliert ins Land lässt und sich bis heute hartnäckig weigert, schon an den Grenzen zwischen echten Asylanten, denen wir helfen sollen, Wirtschaftsmigranten, Kriminellen und muslimischen Terroristen wie dem IS zu unterscheiden. Als Ergebnis haben wir nicht nur das Desaster, dass uns die vielen Scheinasylanten Milliarden kosten. Erst diese Woche war der Bericht davon, dass 30.000 abgelehnte Asylbewerber scheinbar spurlos verschwunden sind. Diese werden auch nur in homöopathischen Dosen wieder abgeschoben und sie nehmen den tatsächlich bedürftigen Asylanten die begrenzten Plätze weg. Wir leiden auch unter der ungeheuren Explosion an Flüchtlings- und Migrantenkriminalität. Buchstäblich zehntausende Fälle, die unter anderem auf solchen Webseiten wie refcrime.info hervorragend und akribisch genau dokumentiert sind. Refcrime.info ist eine Webseite, die ich nur jedem empfehlen kann, 3 Minuten, 5 Minuten am Tag anzuschauen, was sich getan hat, und dann ist man von dieser Flüchtlingshysterie sehr schnell geheilt. Dieses Kaputtregieren unseres Landes bezieht sich aber auch auf andere katastrophale gesellschaftliche Fehlentwicklungen, die von höchsten Stellen aktiv gefördert oder gar vorangetrieben werden. Zum Beispiel die familienfeindliche und grundgesetzwidrige Gleichstellung der sogenannten Homo-Ehe in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, damit verbunden das kinderfeindliche Adoptionsrecht für Schwule und Lesben, weil dadurch beraubt man den so adoptierten Kindern ihres Rechts auf Vater und Mutter. Und es gibt zahllose weitere Beispiele. Hunderte Fälle von Christenverfolgung in Asylunterkünften, peinlich genau dokumentiert von Open Doors, aber von offiziellen Stellen abgewunken, beschwichtigt, kleingeredet oder geleugnet. Wachsende No-Go-Areas in unseren Städten. Frauen werden zunehmend freiwillig in der Öffentlichkeit, wie diese Woche wieder in Köln in der Presse zu lesen war. Leider auch eine nahezu gleichgeschaltete Lücken- und Vertuschungspresse, die schweigt zu der zunehmenden Islamisierung Deutschlands und sich einer ausbreitenden islamischen Paralleljustiz. Der Genderwahnsinn, allein darüber könnte man komplette Predigt halten. Und die besonders traurige Tatsache, dass etliche Kirchenführer, Gott sei Dank nicht alle, sich als Judasse hervortun und noch gegenseitig darin überbieten, diesen gesellschaftlichen Abfall immer weiter voranzutreiben. Auch eine zunehmende Gesinnungsjustiz, die immer offener das Recht beugt, je nach politischer Meinung, wie wir erst kürzlich am Beispiel von Michael Stürzenberger sehen konnten. Ja, diese Entwicklungen in unserem Land sind höchst besorgniserregend. Wir sind auf dem besten Weg zu einer Bananenrepublik. Aber so ungeheuer schlimm das alles ist, es ist nicht unser größtes Problem. So ungeheuer das alles ist, es ist nicht unser größtes Problem. Vielleicht stimmst du mir an diesem Punkt sogar zu und sagst, du hast viel drängendere Probleme, ganz persönliche Probleme, wie zum Beispiel eine schwere Krankheit, der Verlust eines lieben Angehörigen, akute Finanznot oder du leidest an Depressionen und Ängsten. Vielleicht gehst du gerade durch heftige Beziehungsprobleme oder eine lebensbedrohende Operation steht an. Natürlich treffen einem solche persönlichen Probleme viel direkter und viel unmittelbarer als die krassen gesellschaftlichen Fehlentwicklungen um uns herum. Jedoch, so schlimm das alles ist, diese Art von persönlichen Problemen, die ich gar nicht kleinreden möchte, auch das ist nicht unser größtes Problem. Was ist dann unser größtes Problem? Das uns am allermeisten bedrängende Lebensproblem. Nach der Heiligen Schrift ist es unsere Sünde. Die Sünde, die uns von Gott trennt und von der wir Erlösung benötigen. Die Sünde ist unser mit Abstand größtes Problem. Und wenn dir diese Behauptung vielleicht als lächerlich oder abwegig oder unzumutbar gilt, dann ist es nur deswegen, weil es zum Wesen der Sünde gehört, dass der Mensch mit seiner Vernunft nicht erkennen kann, dass er ein Sünder ist und Erlösung braucht. Das muss ihm erst gesagt werden. Denn der Mensch kann nicht sich selbst aus eigener Kraft oder mit eigenem Bemühen oder Kraft seines Willens von seinem Sündersein befreien. Er braucht jemand, der ihn von dieser Sünde errettet. Und das ist Jesus Christus. Allein Jesus Christus. Und wie wird dieser sündige Mensch errettet? Der Sünder wird allein durch den Glauben errettet. Durch den Glauben an den Opfertod Jesu, der stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist. Nach der Schrift ist dieser Glaube heilsentscheidend. Aber, wie wir in der Schriftlesung vorhin gelesen haben, nicht irgendein Glaube, sondern nur der rechte Glaube. So haben wir das Thema heute. Ist dein Glaube für die Katz? Fragezeichen. Es geht um falschen und echten Glauben. Wir werden in drei Teilen sehen. Zunächst das Wesen der Gefahr, nämlich die Gefahr ist, einen falschen Glauben anzuhängen. Dann werden wir in Teil 2 das Wesen des echten Glaubens kennenlernen anhand von 5 Aspekten und dann abschließend drittens noch einige praktische Anwendungen durchgehen. Kommen wir also zum ersten Teil, das Wesen der Gefahr, ein falscher Glaube. Warum brauchen wir eine Erklärung und Ausführung des Glaubens? Nun ganz einfach, weil akute Lebensgefahr besteht. Auch wenn sich das vielleicht dramatisch anhört, aber genau so ist es. Und wir haben das vorhin gelesen. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Im Zusammenhang des 1. Korinther 15 geht es hier um den Glauben an die Auferstehung. Und Paulus sagt salopp ausgedrückt, wenn es keine Auferstehung gibt, wenn ihr nicht an die Auferstehung glaubt, dann ist euer Glaube für die Katz. Von diesem Vers 2 habe ich mein Predigtthema. Der Glaube ist für die Katz, wenn es ein falscher Glaube ist. Und wenn wir weitergehen und in den Versen 12 bis 19 die weitere Argumentation betrachten, dann wird Paulus eigentlich noch deutlicher. Er sagt, wenn Tote nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferweckt in Vers 16. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, ihr seid noch in euren Sünden. Und am Schluss sagt er, dann sind wir die elendsten, elendesten von allen Menschen, weil wir unsere ganze Hoffnung auf eine Illusion gesetzt haben. Aber, so sagt Paulus, es ist nicht so. Es geht also heute um das Thema Selbstbetrug. Selbstbetrug mit gigantischen Auswirkungen auf die Ewigkeit, auf deine Ewigkeit, wenn wir über das Thema rechter und falscher Glaube sprechen. Denn der Schein des echten Glaubens bringt dich um das ewige Leben. Was macht also das Wesen des Christseins aus? Wer ist wirklich gerettet? Es geht um den Kern des Evangeliums. Nicht irgendein Nebenthema, sondern das, worauf es wirklich ankommt. Was bedeutet biblischer Glaube? Wir werden das gleich später in Teil 2 in 5 Aspekten versuchen auseinanderzunehmen, sozusagen eine kleine Operation vornehmen und die biblische Bedeutung des Wortes Glaube sezieren und Stück für Stück versuchen, gemeinsam ans Licht zu bringen. Doch bevor wir zu dieser Erklärung des rechten biblischen Glaubens kommen, möchte ich im negativen Sinn auch klarstellen, was falscher Glaube ist, eine falsche Heilslehre, anhand von 10 verschiedenen Punkten. Ich denke, vielen von uns ist klar, dass Taufe keinen Christen ausmacht. Niemand wird ein Gläubiger dadurch, dass er mal eine Säuglingszwangsbesprenkelung oder Erwachsenentaufe hinter sich hatte. Taufe macht keinen Christen. Taufe macht keinen Gläubigen. Es ist ein Gehorsamsschritt nach der Schrift, weil der Herr es befohlen hat, aber es ist nicht die Essenz unseres Christseins. Und genauso wenig Kirchenmitgliedschaft, die Zugehörigkeit zu einer Freikirche oder sonst irgendeiner religiösen Organisation. Das definiert kein Christsein. Und es gibt viele, viele Ungläubige oder falsche Christen in Kirchen und Freikirchen, weil sie einen falschen Glauben haben. Es ist erschütternd, aber das ist leider traurige Tatsache. Glaube ist auch nicht eine Anleitung zu einer bei gutem Willen durchaus machbaren Frömmigkeit. So nach dem Motto, sei doch ein bisschen religiös, lies ab und zu in der Bibel, such dir eine christliche Gemeinschaft und bete hin und wieder und streng dich ein bisschen an, bring niemand um, versuch niemand zu betrügen und dann bist du schon völlig in Ordnung. Nein, der sündige Mensch kann nicht ein bisschen aufgepäppelt, ein bisschen reformiert werden. Er braucht eine Wiedergeburt. Glaube bedeutet auch nicht, übernatürliche Erfahrungen zu machen, wie zum Beispiel Offenbarungen zu haben, Nahtoderfahrungen, ekstatische Erfahrungen. All das macht keinen Glauben aus. Es beweist lediglich, dass es noch eine andere unsichtbare Dimension gibt um uns herum, die wir schlecht oder gar nicht greifen können, die aber real existiert. So wie wir Gott nicht physisch sehen können, wie unsere Mitmenschen oder die unsichtbare Welt. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass es sie nicht gibt. Auch die Entscheidung für Jesus macht keinen Christen. Und da wird es schon etwas heftiger. Sich für Jesus entscheiden macht noch keinen Christen. Denn der Glaube, der echte biblische Glaube, ist das Entscheidende. Im Neuen Testament kommt im Zusammenhang mit Bekehrung das Wort Entscheidung überhaupt nicht vor. Und im deutschen Sprachgebrauch hat das Wort Entscheidung eigentlich einen völlig anderen Sinn wie das biblische Wort für Bekehrung oder Umkehr. Ich kann mich schnell für etwas entscheiden und morgen wieder für was ganz anderes. Ich kann mich für etwas entscheiden, ohne dass es mich irgendwie direkt betrifft. Und so haben sich leider Menschen für Jesus entschieden, ohne dass es irgendeine Auswirkung auf ihr Leben hat. Sie denken, sie sind gläubig, aber sie leben im Selbstbetrug. Die Bibel sagt uns auch, dass nur richtige Worte, nur ein korrektes Bekenntnis, wo alles 100% stimmt, einem auch noch nicht zum Christen macht. Ich habe vor einigen Monaten darüber gepredigt in Jakobus 2. Auch ein religiöses Gefühl hilft nicht. Viele Menschen sind religiös, der Mensch ist so angelegt. Es gibt viele andere Religionen neben dem Christsein, wo die Menschen sehr viel mehr religiös sein können als wir bei uns im Westen, in Deutschland. Aber das macht noch niemand zum Christen. Auch nicht der Glaube an einen Gott oder ein höheres Wesen oder an die ultimative Gerechtigkeit, dass es einmal irgendwann eine endgültige Abrechnung gibt. Viele Menschen glauben daran, aber sie glauben nicht an den stellvertretenden Opfertod Jesu. Es ist ein falscher Glaube. Und schließlich, wobei ich nicht sagen möchte, dass dieser zehnte und letzte Punkt der einzige ist, das ist nur eine Auswahl, auch Synkretismus ist nicht richtig. Es wird gerade in unserem Land heute sehr häufig gesagt, ja, das Christentum und der Islam und der Buddhismus und was weiß ich welche Religion wollen doch im Prinzip alle das Gleiche. Sie wollen den Menschen irgendwelche Moralvorstellungen mitgeben, ihm helfen, ethisch zu leben, aber im Prinzip sei es doch alles das Gleiche. Das ist nicht wahr und auch das ist eine Form von Selbstbetrug. Nachdem wir diese falschen Formen des Glaubens kurz gestreift haben, lasst uns jetzt konzentrieren auf den richtigen Glauben, den echten, biblischen, rettenden Glauben. Und zu Beginn möchte ich einige Bibelstellen lesen, eine Auswahl, denn das Wort Glaube kommt ja im Neuen Testament hundertefach vor. Es gibt viele, viele Stellen, man kann sich darüber streiten, welches die Kernstellen sind. Ich habe mal 5 ganz zentrale Stellen über das biblische Verständnis des rechten Glaubens herausgesucht und möchte zu Beginn einfach die mit uns durchgehen und lesen. Erstens in Römer 3, Vers 23, 24 und 28 schreibt Paulus: Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir urteilen, dass ein Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Ein Stückchen weiter in Römer 5, Vers 1 und 2 schreibt Paulus: Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und 5 Kapitel weiter in Römerbrief Kapitel 10, Verse 9 und 10 schreibt Paulus: Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst und deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Eine 4. zentrale Stelle lesen wir im Epheserbrief, Kapitel 2, Verse 9 und 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und schließlich 5. ein Zitat aus Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1 und 6. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. 5 ganz zentrale Stellen über das, was die Bibel unter einem echten, rettenden biblischen Glauben versteht. Lasst uns das nun im Einzelnen nochmal anhand von 5 wesentlichen Aspekten dieses biblischen Glaubens zusammen durchgehen. Was beinhaltet der Glaube also? Zunächst, behaupte ich, basiert der Glaube auf Information. Das ist auch logisch. Ich denke, niemand von uns würde behaupten, dass derjenige ein fleißiger und leidenschaftlicher Briefmarkensammler ist, wenn er eine Briefmarke von einem Notizzettel nicht unterscheiden kann. Oder dass der ein leidenschaftlicher Fan von FC Bayern München ist, wenn er noch nie im Stadion war und auch noch nicht mal die Fußballregeln kennt. Und ich weiß, spielt man das eigentlich mit dem Stock, mit den Füßen oder mit den Händen? Genauso müssen wir festhalten, dass niemand ein Christ sein kann, der nicht die rechten Informationen über den christlichen Glauben hat. Und so schreibt auch Paulus in Römer 10, Vers 14, wie aber werden sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Biologisches Leben basiert auf genetischer Information, wie wir alle wissen, und genauso basiert echtes geistliches Leben auf biblischer, nämlich göttlicher Information. Und daher schreibt Paulus im selben Kapitel 3 Verse weiter, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Man muss die Botschaft hören und diese Botschaft, die gehört wird, muss auf der Bibel basieren. Das ist die Basis, das ist die Quelle der Information. Das zeigt uns die Wichtigkeit der Verkündigung und die Zentralität der Bibel als Basis der Verkündigung. Denn nur korrekte, nämlich bibelkonforme Information kann zu geistlichem Leben führen. Und deswegen erleben wir so viele Attacken, sowohl auf die Verkündigung und auf die Bibel, um eben dieses geistliche Leben zu verhindern. Das Wort Gottes ist sozusagen unsere geistliche DNA, die DNA des geistlichen Lebens eines jeden Christen. Daher schreibt auch der Schreiber des Hebräerbriefs, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes, die Information Gottes über unseren Zustand richtet uns. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Neben der biblischen Information brauchen wir natürlich auch Zustimmung. Lateinisch Assensus. Hören allein reicht nicht zur Errettung durch den Glauben. Viele Menschen haben die Botschaft gehört, sind dadurch noch lange keine Christen geworden. Auch die Zustimmung zu den Aussagen der Bibel als Wort Gottes ist notwendig. Und da hapert es schon sehr bei ganz vielen Menschen, leider. Was sagt denn die Bibel zu uns? Was sagt das Evangelium zu uns? Zum Beispiel, dass wir alle Sünder sind. Wir haben das schon gelesen. Römer 3, Verse 9 bis 20 erklärt das Paulus ausführlich. Da ist kein Gerechter, kein einziger. Wir alle, ohne Ausnahme, sind Sünder. Du, ich, jeder von uns, der hier sitzt oder der von der Ferne zuhört. Ich möchte dazu ein hervorragendes Zitat von Johannes Calvin anführen aus seiner Dogmatik der Institutio, der hier den Nagel auf den Kopf tritt. Er sagt zu diesem Punkt, der Mensch kann auf keinen Fall dazu kommen, sich selbst wahrhaft zu erkennen, wenn er nicht zuvor Gottes Angesicht geschaut hat und dann von dieser Schau aus dazu übergeht, sich selbst anzusehen. Denn uns ist ja geradezu ein mächtiger Hochmut angeboren und darum kommen wir uns stets untadelig, weise und heilig vor, wenn uns nicht handgreifliche Beweise unserer Ungerechtigkeit, Beflecktheit, Torheit und Unreinheit vor Augen gehalten werden und uns so überführen. Wir sind ja von Natur aus alle zur Heuchelei geneigt. Und so befriedigt uns schon irgendein leerer Schein von Gerechtigkeit ebenso sehr, wie es die Gerechtigkeit selber nur könnte. Und weil unter uns und um uns rein nichts zu erblicken ist, das nicht mit schrecklicher Unreinigkeit befleckt ist, so begeistert uns schon, solange wir über die Grenzen menschlicher Unreinheit nicht hinausblicken, schon das, was bloß ein bisschen weniger besudelt ist, weil wir es bereits für ganz rein halten. Ich halte das für eine hervorragende Erkenntnis der menschlichen Sündhaftigkeit. Wir sind von Natur aus Heuchler, Schauspieler, Sünder. Wir tun anders, als was Gott sagt, dass wir sind. Was sagt die Bibel noch zu uns? Weil wir Sünder sind, haben wir Gottes Zorn und seine Verdammnis zu Recht verdient. Auch das ist ein harter Brocken, den wir schlucken müssen. Wir sind Sünder und deswegen richtet uns Gott zu Recht. Wie einen Verbrecher, der für sein Verbrechen verurteilt wird, vor einem ordentlichen Gericht. Das bedeutet auch, dass das Endgericht, Himmel und Hölle, von Gott bezeugte Realitäten sind, wie etwa Matthäus 25 vom Herrn Jesus oder Offenbarung 20 vom Apostel Johannes. Das sind Realitäten, denen wir uns eines Tages stellen müssen und die daher auch unser Leben prägen müssen. Und in diesem Dilemma, dass wir Sünder sind, Gottes Gericht verdient haben, kommt noch, dass wir uns nicht selber retten können. Wir können uns nicht selber aus dem Sumpf ziehen. Auch dem müssen wir zustimmen. Wir können uns nicht selber reformieren oder neu machen. Der einzige Weg zu Gott ist Jesus. Das demütigt natürlich unseren Stolz, dass wir nichts dazu tun können, dass wir hoffnungslos verloren sind und auf jemand anders, auf die Hilfe eines anderen angewiesen sind. Jesus starb am Kreuz stellvertretend für uns, für unsere Sünden. Markus 10, Vers 45 oder 1. Petrus 3, Vers 18. Jesus ist das Opfer, der stellvertretend für uns am Kreuz starb. In Jesus am Kreuz vollzieht Gott sein Gericht stellvertretend an uns. Und Gott rettet umsonst. Wir können nicht unseren Beitrag dazu leisten. Es ist keine Zusammenwirkung. Gott strengt sich ein bisschen an und schickt seinen Sohn und wir strengen uns ein bisschen an und versuchen, bessere Menschen zu werden. Gott rettet umsonst. Und diese Errettung ist auch aus Gnaden. Es gibt keinen Anspruch darauf. Niemand, der im Gefängnis sitzt, hat einen Anspruch auf Begnadigung. So hat auch kein Sünder einen Anspruch auf Begnadigung Gottes. Es ist ein freies Angebot Gottes. Er fordert uns auf, aber wir haben kein Recht drauf, keinen Anspruch. Das sind einige Ausschnitte aus dem Evangelium, einige Kernsätze, denen müssen wir zustimmen, wenn wir den rechten Glauben haben wollen. Als drittes Element eines biblischen Glaubens haben wir das Herzensvertrauen, lateinisch fiducia. Es reicht nämlich nicht aus, nur die richtigen Informationen zu haben und diesen auch zuzustimmen. Ich glaube, viele Theologieprofessoren leben genau in diesem Zustand. Sie kennen die Bibel, sie wissen, was da steht, sie stimmen den meisten vielleicht auch zu, aber es hat keinerlei Auswirkung auf ihr Leben. Die Zustimmung zur rettenden biblischen Information muss zur Umkehr führen. Es muss etwas in uns bewirken. So lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 37, dass nach der Predigt des Petrus die Menschen bewegt waren. Als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz. Es hat eine konkrete Auswirkung. Es hat etwas bewirkt. Es hat ein Erdbeben in ihrem Herzen bewirkt, eine Lebensveränderung. Die Bibel nennt das Umkehr oder Bekehrung. Und das bedeutet, dass ich mein bisheriges Leben, also meine Vergangenheit, ganz neu bewerte, nämlich aus Gottes Perspektive. Manches, worauf ich vielleicht stolz war, bin ich dann gar nicht mehr stolz. Und manches, wofür ich mich vielleicht schäme, dass ich mich in einem Streit vielleicht nicht gewehrt oder zurückgeschlagen habe, ist dann aus Gottes Perspektive gar nicht mehr so schlecht oder schändlich. Mein bisheriges Leben wird komplett neu bewertet. Und ich bekomme auch neue Prioritäten für die Zukunft. Von jetzt an zählen Gottes Maßstäbe. Ich lasse mich sozusagen von Gott eichen. Jesus Christus ist nun der Herr meines Lebens. Er bestimmt. Das bedeutet es, wenn es heißt, die Botschaft von Petrus drang ihnen durchs Herz. Das biblische Wort für Bekehrung oder Umkehr heißt Metanoia. Vielleicht ist es bekannt für manche. Metanoia bedeutet, stecken zwei Worte drin, das Wort Nous für Sinn und das Wort Meta für anders. Es bedeutet, wir haben oder bekommen einen anderen Sinn. Mein bisheriges Denken wird völlig umgekrempelt. Was ich vielleicht bisher für gut gehalten habe, sehe ich jetzt in einem völlig anderen Licht. Vielleicht habe ich bisher an die Schöpfung verworfen und an die Evolution geglaubt. Dann lese ich in der Schrift, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat. Und ich verlasse die Evolutionshypothese. Vielleicht habe ich bisher im Egoismus gelebt und mich nur darum geschert, was mir das Leben bringt, was ich davon habe. Dann ändert sich das, indem ich hilfsbereit werde und nicht mehr frage, was habe ich davon, sondern was kann ich geben. Viele Menschen wollen das Leben jetzt auskosten, weil sie wissen, es ist kurz, aber in der Perspektive der Ewigkeit geht es gar nicht darum, das Leben auszukosten, sondern Gottes Willen zu tun. Wenn man bisher in Ängsten gelebt hat, hat man jetzt Hoffnung. Hoffnung auf das Heil in Jesus, auf das ewige Leben. Das bedeutet Herzensvertrauen als Punkt 3, dritter Aspekt eines biblischen Glaubens. Das Problem ist aber, wir können niemand in das Herz reinschauen. Es gibt keinen Knopf irgendwo links hinterm Ohr oder so, wo man draufdrücken könnte und dann ist vorne eine Schrift, was jemand glaubt, auf seiner Stirn. Bekehrung, Umkehr, Metanoia kann man nicht sehen. Und deswegen denke ich, dass noch 2 weitere Elemente zu einem echten biblischen Glauben dazugehören. Nämlich 4. das Bekenntnis, lateinisch Confessio. Herzensvertrauen ist zwar unsichtbar, hat aber immer sichtbare Auswirkungen, hat immer praktische Konsequenzen. Wenn Jesus mein Herz umgekrempelt hat, wenn Gott mich von Neuem geboren hat durch seinen Geist, dann verändert das mein Leben. Anders ausgedrückt, echter biblischer Glaube ist nie eine Privatangelegenheit, die ich für mich behalte und kein Mensch merkt es. Es ist nie ohne praktische Auswirkungen im Alltag. Und die erste praktische Auswirkung, die wir sehen in der Schrift, ist das mündliche Bekenntnis. Dass das, was uns jetzt so wichtig geworden ist, dass wir das auch weitergeben. So schreibt Paulus, wir haben den Vers schon gelesen, ich lese ihn aber nochmal, in Römer 10, Vers 9 und 10. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Wir haben ein hervorragendes Beispiel dafür in dem Schächer am Kreuz, der ja wenige Stunden vor dem Tod nicht die Möglichkeit hatte, noch irgendwie groß Nächstenliebe zu üben oder sonst irgendetwas zu vollbringen. Aber er hat genau das getan, was er noch konnte. Er hat mit seinem Munde Jesus bekannt. Als der andere Gekreuzigte Jesus gelästert hat, und es war ja wie wir in der Schrift lesen, Mode in den Todesstunden Jesu, nicht ihn zu beweinen oder zu bedauern, sondern vorbeizulaufen und über ihn zu lästern. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab vom Kreuz. Anderen hast du geholfen, jetzt rette dich selbst. Und so hat auch der andere Gekreuzigte gelästert über Jesus. Aber dieser eine, der auf der anderen Seite von ihm hing, hat ihn zurechtgewiesen und hat Jesus gesagt: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Das war ein gigantisches Glaubensbekenntnis, weil er gemerkt hat, dieser Mann ist wirklich der Sohn Gottes. Er stirbt zu Unrecht und er ist ein König, denn er geht in sein Königreich und er bittet ihn, dass er an ihn denkt. Und Jesus erwidert diese Bitte. Was für ein gigantisches Bekenntnis. Echter Glaube redet anders. Der Schächer am Kreuz hat nicht mit in den Chor der Lästerungen eingestimmt, sondern hat dagegen geredet, gegen den Strom geschwommen. Das ist ein Kennzeichen von vielen echten Christen, dass sie gegen den Strom schwimmen, nicht mitlaufen mit dem, was alle machen, was Mode ist, was einem so leicht fällt, weil ja alle der gleichen Meinung sind. Kommen wir nun zum fünften und letzten Aspekt des biblischen Glaubens, nämlich christliche Nächstenliebe, barmherzige Nächstenliebe. Dafür gibt es zwei Worte im Lateinischen, Caritas oder Misericordiae. Das zweite gefällt mir besonders, weil da zwei Fremdwörter drin stecken, die uns vielleicht bekannt sind. Das englische Wort Misery, das Elend bedeutet, und das französische Wort Cœur für Herz. Also ich habe ein Herz für Elend. Und wiederum sage ich, Herzensvertrauen ist zwar unsichtbar, hat aber immer praktische Auswirkungen, immer praktische Konsequenzen. Anders ausgedrückt, echter biblischer Glaube ist nie Privatangelegenheit, nie ohne praktische Auswirkungen. Und auch da können wir biblische Belege dafür anführen und Beispiele geben. Jesus hat im Doppelgebot nämlich genau das geboten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Matthäus 22, Vers 37 bis 39. Und Jesus hat das nicht nur gepredigt. Es ist ja leicht, etwas zu sagen, zu predigen und dann vielleicht selber was anderes zu tun. Jesus hat das auch selber getan. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Jesus kam nicht als triumphaler König, der herrscht, der sich bedienen lässt, der eine Armee um sich hat, eine Heerschar von Dienern, die ihm helfen, sich anzuziehen, die ihm das Brot reichen, die ihm die köstlichsten Getränke reichen. Er kam, um zu dienen, sogar um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und als zweites Beispiel, der bekannte Abschnitt aus Jakobus 2, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Nicht, dass man durch gute Werke zum Glauben finden kann, aber ein echter Glaube zeigt sich immer auch in guten Werken. Also anders ausgedrückt, echter Glaube handelt anders. Nachdem wir diese fünf Aspekte des biblischen Glaubens betrachtet haben, wollen wir nun in einem kurzen dritten Teil zum Schluss zu einigen praktischen Anwendungen kommen. Als erstes möchte ich dich bitten, deinen Glauben zu prüfen, damit nicht auch du einem Betrug zum Opfer fällst. Besteht dein Glaube aus diesen fünf genannten Elementen? Die Basis der Bibel für die richtige Information über das Evangelium. Die Zustimmung zu den Aussagen der Bibel. Das Herzensvertrauen, das die Bibel auch Bekehrung oder Umkehr oder Wiedergeburt nennt. Und dann daraus resultierend das mündliche Bekenntnis und die barmherzige Nächstenliebe. Ich hoffe, dass du deinen Glauben prüfst, dass du dich hinterfragst, dass du demütig bist und bereit bist, dich zu hinterfragen, denn es geht um viel. Dein ewiges Leben steht auf dem Spiel. Ganz besonders ist es mir ein Anliegen, zu fragen, ob dein Glaube auf der Bibel begründet ist. Ist das Wort Gottes die DNA deines Christseins? Es wird ja viel Frommes geglaubt, gerade in christlichen Kreisen, in den Kirchen und Freikirchen. Aber ist das auf der Bibel begründet? Ist das die Essenz des Glaubens? Oder stricken sich die Menschen nicht vielmehr sehr häufig den Glauben so zurecht, wie es ihnen gefällt, wie es ihnen passt, wie es komfortabel für sie ist? Das wäre nicht der biblische rettende Glaube. Drittens, ist der biblische Glaube in deinem Leben praktisch sichtbar? Jakob hat in seinen Flüchtlingspredigten das hervorragende Beispiel gegeben, dass wir ja aufgerufen sind, Nächstenliebe zu üben, statt Fernstenliebe. Es ist sehr leicht, ein armes Kind irgendwo in Peru finanziell monatlich zu unterstützen oder auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, dass ein Krieg irgendwo weit weg beendet wird. Aber wie steht es mit dem Umgang mit deinen Geschwistern, mit deinen Eltern, mit deinen Kindern, mit deinem Ehepartner, mit deinen Arbeitskollegen? Da, wo du Nächstenliebe üben kannst, wie gehst du mit diesen Menschen um? Und biblisch gläubige Christen kann man sehr oft daran erkennen, dass sie ein intaktes Familienleben haben, einen guten Freundeskreis, dass sie mit den Menschen um sich herum auskommen, anstatt mit ihnen im Streit zu leben und als Kompensation dafür, weil sie nicht mit den Menschen um sich herum in Frieden leben können, dann irgendwelchen Fremden weit draußen in der Welt helfen wollen. Ein weiterer, letzter Punkt. Wir leben heute in einem Informationszeitalter. Manche Wissenschaftler sprechen davon, dass die digitale Information das neue Gold ist und unsere Rohstoffe wie Öl etc. ablösen wird. Und wir erleben das auch im täglichen Leben, dass wir immer mehr überflutet werden von Informationen, von Rundbriefen, von E-Mails, von sozialen Plattformen, auf denen wir uns engagieren sollen. Ich denke, da ist auch die Begrenzung der Informationsflut ein guter geistlicher Schritt, um sich auf Wesentliches zu konzentrieren. Es ist so leicht, sich um das Unwichtige zu kümmern und das Wichtige dabei zu übersehen oder zu vergessen oder keine Zeit mehr dazu zu haben. Und wenn man sich digital engagiert, ich sage überhaupt nicht, dass das schlecht ist, ich bin selber in der Informationstechnologie beruflich tätig, dann ist es auch gut, dort ein Bekenntnis abzulegen, zum Beispiel in sozialen Netzwerken, wenn man auf Facebook ist oder sonst irgendwo, und dort Jesus zu bezeugen. Ich möchte zurückkommen zum Abschluss zu dem Ausgangspunkt. Die Inkompetenz, Heuchelei und Verlogenheit unserer Politiker und weitgehend auch der Medien kommt daher, weil sie Gott so ferne sind, weil ihnen der biblische Glaube so fremd ist, weil die biblische Basis ihnen so weit weg ist. Lasst uns beten, dass unser Land eine Wende erfährt, dass dieser Kreislauf des Schlechterwerdens unterbrochen wird und dass der biblische Glaube auch bei unseren Politikern, auch bei unseren Journalisten, auch bei unseren Medienvertretern wieder zum Maßstab wird, dass das Wort Gottes geachtet wird und das Werk Jesu hochgehalten wird, anstatt mit Füßen getreten zu werden. Dann haben wir wieder Hoffnung für unser Land. Aber selbst wenn es nicht passieren sollte, wenn du den rechten biblischen Glauben hast, dann darfst du vertrauen, dass Gott eines Tages dich zu sich holt. Und diese Basis kann inmitten dieser schlechter werdenden Zeit, inmitten der Tumulten, die um uns herum passieren, unsere feste Basis, unsere Brandung sein. Und ich hoffe, dass diese Betrachtung über den echten biblischen Glauben uns geholfen hat, entweder neu darüber nachzudenken, was es bedeutet, Christ zu sein, oder sich zu bekehren und erstmals zu einem echten geistlichen Leben zu finden. Amen.